Let's go Thibaut.
You know the day destroys the night, night divides the day. Break on through to the other side.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
You would like to buy a hamburger.
It's not damburger, hamburger.
I'm not saying damburger.
Maybe we should stop.
We don't quit. We do not quit. Again, again.
Welcome to the other side.
Hey, salut Thibaut.
Salut Yannick.
Also im Programm für heute, der Comic Gung Ho. Die düstere Utopie einer nahen Zukunft und der Auftakt in eine Serie, geschrieben von Benjamin von Eckertsberg, heute bei uns zu Gast auf The Other Side.
Ho, aber vorher empfangen wir hier an unserem Tisch die ewig unentschlossene Lisa Meyer, die sich heute fragt, warum die YouTuber nicht mehr authentisch sind.
Auf geht's, Thibaut, mit zerschissenen Jeans und Marienkäfern auf der Brust in Richtung The Other Side.
Willkommen auf der anderen Seite.
Aber zuallererst, Thibaut, erzählen Sie meine Geschichte.
Yannick, lesen Sie gerne E-Books?
Natürlich lese ich gerne E-Books.
E-Books sind ganz, ganz toll, nicht nur, weil sie dünn und leicht sind, nicht, weil sie nicht knicken und nicht, weil man sie in Sekundenschnelle herunterladen kann und nicht erst zum Buchladen gehen muss. Nein, E-Books sind ganz toll, weil sie den Autoren zum Sklaven der Leser machen.
Wer hat das gesagt?
Das sag ich. Bei einem analogen Buch ist es nämlich ganz einfach. Entweder es verkauft sich oder es verkauft sich nicht. Warum jetzt genau? Schwierig zu sagen. Mhm. E-Book-Reader aber können viel detailreichere Auskünfte geben. Sie machen den Inhalt der Bücher zu berechenbaren Marktwaren. Wie viele Käufer haben das Buch überhaupt gelesen? Wie viele haben es zu Ende gelesen? Wie lange haben sie für die einzelnen Kapitel gebraucht? Welche waren besonders spannend? Welche schwer zu verstehen? Welche Passagen sind am beliebtesten? Bei Amazon kann man einen Teil dieser Daten sogar öffentlich einsehen und man sieht zum Beispiel, Suzanne Collins scheint gut in dieser neuen Sportart zu sein, Texte so zu schreiben, dass Menschen sie anstreichen. 8 Plätze der Top 10 belegt sie, die 2 anderen werden von Jane Austen belegt. Mhm. Die Top 10 von angestrichenen Textpassagen in E-Books. Because sometimes things happen to people and they're not equipped to deal with them. Die beliebteste Passage aller Zeiten. Das Buch aber, in dem am meisten Leser insgesamt Passagen mit dem virtuellen Textmarker anstreichen, das ist
Harry Potter.
Die Bibel. Hm. Gut, die Autoren der Bibel, die schreiben jetzt nicht an einer Fortsetzung, aber für zeitgenössische Autoren sind die Informationen der E-Book-Reader natürlich wertvoll. Jim Hild von Barnes & Noble sagt, dass die erhobenen Daten in Zusammenarbeit mit den Verlagen ausgewertet werden, um, Zitat, bessere E-Books zu produzieren. Im Klartext heißt das, wenn besonders viele Leser eine Passage anstreichen, dann wird der Autor einen Teufel tun und in Zukunft anders schreiben. Romane schreiben wird quasi zum Wunschkonzert. Was das für den künstlerischen Wert der Werke bedeutet, diese Analyse überlasse ich unserer Kulturindustrie-Expertin Lisa, die wir später in der Sendung noch hören. Ich will auf etwas anderes hinaus. Yannick, kennen Sie den Film Free Rainer?
Mm-mm.
Moritz Bleibtreu und seine Kameraden beschließen in diesem Film, das System, mit dem Fernsehquoten gemessen werden, zu kapern. Sie machen das nicht einfach nur, weil es geht, sondern sie machen es, um das Fernsehen besser zu machen.
Thibaut, wenn Sie mir jetzt sagen wollen, dass Sie einen Roman veröffentlichen werden.
Nein, das will ich Ihnen nicht sagen. Ich erkläre noch kurz, wie Sie es machen. Moritz Bleibtreu und die anderen, sie melden sich nämlich mit verschiedenen Identitäten beim Marktforschungsinstitut an, das die Quoten misst, bekommen dann massenhaft diese kleinen Kästen, die man unter den Fernseher stellt und die an die Zentrale übermitteln, welches Programm man sieht. Und der Rest ist ganz einfach, sie schauen den ganzen Tag Arte. Die Art, wie Arte Programm macht, wird dann damit zum Standard, weil Arte total beliebt ist, laut diesen Zahlen. Yannick, ich habe jetzt einen Vorschlag und nicht den, den Sie meinen. Wir kaufen uns massenhaft E-Book-Reader, kaufen alle dieses Buch, das ich noch analog vor mir habe, das Kursbuch Medienkultur. In der Einleitung von Lorenz Engel und Josef Vogel, da streichen wir dann alle diese Passage an. Achtung, Zitat. Vielleicht könnte ein erstes medientheoretisch ich setze nochmal an, oder?
Das wird
verständlicher, ja. Vielleicht könnte ein erstes medientheoretisches Axiom daher lauten, dass es keine Medien gibt, keine Medien jedenfalls in einem substanziellen und historisch stabilen Sinn. Wenn wir alle mit unseren Massen-E-Book-Readern diese Stelle anstreichen. Der Buchmarkt wird sich super entwickeln.
Das ist ein Aufruf an alle Detektor-Hörer.
Genau. Was haben Sie mir heute mitgebracht, Yannick?
Thibaut, woran erkennen wir, dass sich eine Technologie unaufhaltsam durchsetzen wird?
An den Verkaufszahlen.
Nein, meine These ist es, dass sich eine Technologie durch die Erfindung einer entsprechenden Gegentechnologie durchsetzt. Und so eine Machtunterwanderung, und jetzt sind wir wieder bei der Medientheorie, ich entschuldige mich, im Foucault'schen Sinne, war nämlich bei den Dreharbeiten zum neuen Star-Wars-Film zu beobachten, bei dem, Sie werden die Ironie der Geschichte schnell erkennen, lieber Thibaut.
Ich höre Sie schon in Ihrer Stimme.
Drohnen dazu eingesetzt wurden, die Filmkulissen des 7. Star Wars auszuspionieren. Drohnen. Das ist eigentlich nicht erlaubt, denn über dem Drehort, dem Flugfeld Greenham Commons in Großbritannien, herrscht im Moment Flugverbot. Noch so ein ironischer Teilaspekt. Die fanatischen Fans der Saga hat es aber einen feuchten Fenchel interessiert. Sie wollten nämlich unbedingt wissen, wie der Millennium Falcon, ich spreche vom berühmten Frachter Han Solos, von oben aussieht. Und ich habe das Video gesehen und kann Ihnen berichten, er sieht so aus, wie man sich die Kulisse vom Millennium Falcon von oben vorstellen würde.
Also nicht wie der echte Millennium Falcon?
Nee, schon, es ist ein halber Millennium Falcon.
So ein bisschen wie diese Playmobil-Häuser, die auch immer nur eine Fassade haben. Vorne und hinten kann man reingreifen.
Genau. Wir könnten jetzt eigentlich direkt zum Zapping übergehen. Aber diese kurze Anekdote hat noch eine zweite Ebene, die ich zum Anfang angedeutet habe. Die Firma Drone Shield hat sich nämlich auf die Abwehr von voyeuristischen Drohnen spezialisiert und belegt für mich zunächst einmal umso mehr den Durchbruch von fliegenden Spionkameras, den Drohnen. Zurück zum Thema. Ein besagtes Drone Shield wurde nun also von der Produktionsfirma von Star Wars bestellt und Sie werden mich jetzt fragen, warum konnte ich mir denn überhaupt das Video auf YouTube ansehen?
Warum konnte ich mir denn überhaupt das YouTube-Video anschauen?
Ja, das hat zwei einfache Gründe. Erstens, und das ist bedauerlich, der Drohnenschild konnte nicht rechtzeitig ausgeliefert werden. Gut, wir wissen alle, dass es dauern kann, wenn man sich auf ein Ausspionieren durch technische Gerätschaften von angeblichen Freunden einstellen muss. Die Bundesregierung kann davon ein amerikanisches Lied singen. Aber selbst wenn die Flugabwehr an Ort und Stelle gewesen wäre, hätte man die Drohne nicht etwa abschießen können, wie man bei dem Namen Drone Shield vielleicht hätte assoziieren können. Nein, die Filmemacher hätten lediglich eine Benachrichtigung in Form einer SMS auf ihr Handy erhalten. Kein vorgezogener Krieg der Sterne mit Drohnen also, sondern nur ein weiterhin langes Warten auf den Dezember 2005, dann nämlich soll der Film entscheiden.
2005?
15.
Ach, 2015, okay. Ich dachte schon, ich hätte ihn schon verpasst, den neuen Film.
Es ist Zeit für die eingedampfte Essenz des Senders ohne Frequenz.
Die Rubrik, die auf den Namen das Zapping hört.
Unserer subjektiven Veranschaulichung dessen, was im vergangenen Monat genau hier auf den Detektorwellen gesagt wurde, wo die Zeichen standen auf kummerhafte Krisenzeiten, so sei es. What's in the box?
Hallo und herzlich willkommen zu 3 Stunden Detektor FM, der Tag an diesem Montag. Tolle, interessante Themen haben wir heute für Sie vorbereitet.
Meine Damen und Herren, deshalb haben wir viel zu tun.
Okay, ihr solltet raus aus den Federn. Nicht die warmen Schühchen vergessen. Es ist saukalt
draußen. Es ist jeden Tag saukalt. Wo sind Sie? Hier in Miami Beach?
Wohl kaum. Und später müsst ihr mit reichlich Verkehrsstörungen rechnen. Naja, weil wir so einen Schneesturm kriegen.
Alles wird nicht klappen, wenn unsere Daten nicht transportiert werden können. Und deshalb ist es gut, dass es eine Netzallianz gibt.
Wie bekannt schätzen Sie denn die Whistleblower-Kultur in Deutschland ein?
Naja, bekannt im Sinne, dass Leute mit dem Begriff Whistleblower was anfangen können, ist es mittlerweile dank Snowden oder auch dank Chelsea Manning schon. Aber das sind halt ausländische Whistleblower.
Und dass wir in einer vernünftigen Mischung, wie Herr Höttges eben sagt, der 3F von Frequenzen, von Förderung, und was war das dritte? Ist mir doch jetzt entfallen, Herr Höttges.
Der dritte Grund ist die Angst vor Repressalien und die ist ja durchaus auch begründet. Man sieht immer wieder Fälle, wo es zu formellen Repressalien kommt, wo Leute also fristlos gekündigt werden, zum Beispiel, weil sie sich an die Heimaufsicht wenden oder weil sie sich an die Staatsanwaltschaft wenden oder an die Polizei. Und selbst wenn es nicht zu solch formellen Reaktionen kommt, das informelle Mobbing ist natürlich auch eine Gefahr, die dem Whistleblower immer droht.
Es war was ganz Einfaches. Weißt du es noch, Alexander? Nein.
Irgendwas geht hier vor. Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Sind Sie betrunken oder was?
Betrunken macht mehr Spaß. Kann ich mal kurz ernsthaft mit Ihnen reden?
Also im Grunde befürworten wir das sehr, dass sich da etwas tut. Und Deutschland ist im internationalen Vergleich da auch weit hinten. Die Bundeskanzlerin selbst hat 2011 auf dem G20-Gipfel schon versprochen, dass Deutschland was tun wird und bestmögliche Whistleblower-Schutz einführen wird.
Ja gut, aber was, wenn es keinen Morgen gibt? Heute gab es nämlich auch keins.
Die Detektor FM Session live im Studio.
Hallo? Hallo?
Jetzt hier im Detektor FM Studio sind Hello and welcome the majority says.
Hello.
Hey.
Hey. I did the craziest talk show when I was there.
You did?
Yeah, which was the show is called Wutz and Das.
What does that mean?
I think it means what the f*** is happening. Cause that's all I was thinking.
Ich habe das keineswegs erfunden. Ich bitte Sie um Ihre Hilfe.
Okay, dann sagen Sie mir, was ich tun soll.
Weiß ich auch nicht.
Yeah, actually the fact is that we have a German label that wants to book us around this country. We also like to come to Germany. It's a cool country.
Yeah, and yeah. It has a good audience. It's always a very good audience in Germany, I think.
I'm fascinated by German mentality. Jokes don't work at all.
Really?
Well, I can be unfunny, but I must have been particularly unfunny when I was in Germany.
But in the end, I think we all have to make it together somehow, you know.
Festnetz.
Dankeschön.
I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive.
Das waren Touch and Go, die ihr Lied Would You zu Gehör brachten. Na, mitgegroovt? Bei dem Song kommen aber auch echte Kindheitserinnerungen hoch.
Auch einer deiner Lieblingssongs?
Ja, damals war ich ebenfalls noch jung und im Ferienlager. Ich kann mich noch erinnern, da war dieser Song groß. Das war Ende der 90er, wenn mich nicht alles täuscht. Mitte der 90er.
Ende der 90er warst du im Ferienlager.
Nee, in der Klassenfahrt, das ist ein Unterschied, das ist richtig. Ja.
Auf ihrer ewigen Sitzplatzsuche zwischen den Kultur- und Industriestühlen hat sich dieser Meier die Zeit und auf unserem Studienhocker Platz genommen.
Mir will es so vorkommen, als ob die Menschen vereidigt sind auf die Welt, wie sie ist.
YOLO!
Die ganze Sphäre der Unterhaltungsmusik ist so mit dem wahren Charakter, mit dem Amüsement, mit dem Schielen nach dem Konsum verbunden.
Mr. Lover.
Salut Lisa.
Salut Yannick. Salut Thibaut.
Ho Lisa.
Mein lieber Thibaut, mein lieber Yannick, gleich zum Einstieg habe ich eine kleine Frage an Sie. Sie als weltgewandte Journalisten kennen doch bestimmt die Videoplattform YouTube und nutzen die auch, oder?
Ja, ich guck mir immer Drohnenvideos an auf YouTube vom neuen Star Wars Film.
Ha, Thibaut.
Wie oft nutzen Sie denn YouTube, falls Sie es nutzen?
So. Ich würde schätzen täglich, wie ist es bei Ihnen, Yannick?
Ja, mittlerweile schon, ja.
Na, da liegen Sie genau im Schnitt auch von Ihrer Altersklasse, weil, ich weiß nicht, ob Sie es wussten, 14- bis 29-Jährige, da schauen 65% mindestens einmal pro Woche Videoportale an und da ist natürlich YouTube Vorreiter von allen. Das heißt, dass YouTube so eine Reichweite hat wie der Sender Nickelodeon.
Nie gesehen, zum Beispiel.
Ja, sehen Sie es schon, mehr YouTube als Fernsehen anscheinend. Die Medien handeln YouTube jetzt auch inzwischen eben als das Fernsehen der Zukunft. Und Statistiken zeigen, dass auch ältere Leute, also nicht nur so junge Jungspunde wie Sie, YouTube schauen. Also man kann wirklich sagen, dass es ein Massenmedium geworden ist und alle Altersklassen tatsächlich YouTube nutzen. Das heißt, man kann eigentlich schon fast sagen, dass YouTube und Fernsehen, dass da der Unterschied schon gar nicht mehr so groß ist und dass es gar nicht mehr so weit auseinanderklafft, weil es eben so stark genutzt wird und beides eben Massenmedien sind. Wenn man sich jetzt aber das Marketingkonzept von YouTube anschaut, da geht das irgendwie in eine ganz andere Richtung. Also YouTube sagt zum Beispiel, sie wollen jedem eine Stimme geben, jeder Künstler hat seine Bühne, es ist individuell, also auch dieser Slogan, kennen Sie den von YouTube?
Broadcast yourself.
Genau, richtig. Also es geht absolut um Individualität und um ja, jeden Einzelnen. Und hinter YouTube kann man wirklich sagen, dass die noble Idee steht, mit wenigen technischen Mitteln ja, guten Inhalt zu produzieren und individuellen Inhalt zu produzieren. Es gibt da auch ein Zitat von YouTube, vielleicht möchten Sie das mal vorlesen, Thibaut.
Also YouTube beschreibt sich selbst als ein Forum, in dem Menschen miteinander in Kontakt treten, sich informieren und andere Nutzer auf der ganzen Welt inspirieren können.
Genau, also ich finde, dass in dem Zitat ja schon ganz gut rauskommt, was ich gerade eben gesagt habe. Also eben dieses Spannungsfeld, in dem sich YouTube befindet zwischen Massenmedium und dieser Individualität und Inspiration, die YouTube sich auf die Fahnen schreibt. Und da stellt sich auf jeden Fall für mich natürlich als Kulturjournalistin die Frage, ob es natürlich noch dieser idealistische Ort ist, an dem eben dieser Austausch von Informationen und Inspiration tatsächlich passiert. Denn der Erfolg von YouTube, also dieser Massenerfolg, bringt mit sich, dass die Videoplattform immer stärker mit kommerziellen Mechanismen verknüpft ist. Also dass Marktstrategien tatsächlich den Inhalt der Videos dominieren. Das zeigt sich vor allem an einer besonderen Sparte, den sogenannten Gurus, die Videos mit Tipps zu Beauty, Fashion und Lifestyle produzieren.
Was sind denn solche Gurus?
Vielleicht können wir da einfach mal ganz kurz bei Beauty Peachy reinhören.
Jetzt kommen wir zu einem Augenbrauenstift, den ich euch noch vorstellen möchte. Und zwar ist der von Sleek und das ist die Farbe Light. Den gibt es auch noch im Medium und in Dark. Und ich muss wirklich sagen, dieser Augenbrauenstift ist absolut genial. Also für Blondinen in der Farbe Light ist der echt super.
Was tragen Sie?
Naja, ich bin ja keine Blondine.
Wie nennt sie sich, die wir gerade gehört haben?
Beauty Peachy.
Beauty Peachy ist kein Profi, oder? Das ist einfach ein Mädchen, das Kosmetikprodukte vorstellt auf YouTube.
Weit gefehlt. Also man kann schon fast sagen, dass es ihr Beruf ist. Und zwar, was man hier jetzt nicht hört, sie erzählt dann natürlich von einem Produkt. Was man aber erst erfährt, wenn man die Infobox runterscrollt, ist, dass da eine Kooperation mit dieser Firma tatsächlich dahinter steckt. Das heißt, Beauty Peachy wird dafür bezahlt, dass sie das Produkt in die Kamera hält. Und da ist für mich eben ganz klar eben diese Paradoxie zu sehen, weil Marketingfirmen wollen genau YouTuber anwerben, dass sie die Produkte in die Kamera halten, weil sie eben authentisch wirken, weil sie bei sich im Schlafzimmer vor ihrem Bett sitzen und sagen, das finde ich super toll, das habe ich getestet und werden aber dann dafür bezahlt. Es steht halt da tatsächlich die Frage nach der
Authentizität.
Genau, der YouTuber im Raum, also sind sie tatsächlich noch authentisch. Dieses Phänomen zieht eben auch nicht an der Community vorbei. Also das ist eine ganz, ganz große Frage, die sich zurzeit auf YouTube stellt. Also sind diese YouTuber noch authentisch mit dem, was sie machen? Und sind sie tatsächlich noch diese Menschen, die bei sich privat filmen und tatsächlich das produzieren, was sie wollen? Oder sind sie von Produktplatzierungen und Marktstrategien dominiert? Es gibt da unterschiedliche Kommentare. Da hätte jeder Kulturindustriekritiker seine Freude. Vielleicht können wir uns da
also
ein paar anhören.
Besonders.
Ich besonders. Ich hatte eine große Freude bei der Recherche.
Die Userin Nagel Polish schreibt beispielsweise unter einem Video, oh, ich muss schon sagen, ein paar YouTuber habe ich nicht mehr abonniert, weil die irgendwie in eine Richtung gewachsen sind, die ich nicht mag. Ich habe kein Problem, dass sie das für Geld machen. Ich zahle ja auch nichts dafür. Darum ist es okay.
Genau, also die Userin geht vor allem auf Michelle Phan ein. Das ist eine Amerikanerin, die so ganz vorne war bei diesen Beauty-Guru-Sachen, die anfangs tatsächlich bei sich auf der Terrasse saß und sich so Do-it-yourself-Masken gemacht hat und inzwischen Verträge mit L'Oreal hat und krass produzierte Videos eben auf YouTube stellt.
Nicht, dass das nicht okay ist, aber ab und zu halt mal so ein menschliches Video ist auch mal nett.
Genau.
Mhm. Aber letztendlich dieser Diskurs geht ja schon so in diese Richtung. Früher war es authentisch und jetzt auf einmal kommen die Marketingfirmen in YouTube rein und es verliert dann Authentizität.
Schweres Wort.
Ja, warum ist denn jetzt nichts mehr authentisch?
Ich denke, dass es daran liegt, also nach meiner Meinung, weil es immer stärker ein Massenmedium einfach ist und dieser wirtschaftliche Aspekt über die Kreativität inzwischen siegt. Also man sieht es eben auch an den Inhalten. Gerade wenn man sich in dieser Beauty-Guru-Domäne bewegt, sieht man, dass die Inhalte alle gleich sind. Da halten Leute irgendwelche Shoppingtüten hoch und zeigen, was sie sich irgendwie bei ihrem letzten Shopping-Trip gekauft haben. Da ist irgendwie wenig von Originalität und Individualität zu sehen. Man könnte vielleicht so nach Theodor W. Adornos ästhetischer Theorie sagen, in der eben er sagt, dass echte Kunst widerspenstig und rätselhaft sein sollte. Also weder zu glatt, noch zu verdaulich, noch zu abstrakt, könnte man sagen, dass ein YouTube nach Adorno vielleicht individuell produzierte Videos sind, die Thematiken aus der Gesellschaft aufgreifen, frei eben von diesen Marktmechanismen sind und zum Nachdenken, im besten Fall sogar zum Handeln anregen. Einerseits durch ihren kreativen Inhalt, also andererseits durch ihre widerspenstige und nicht so perfekt produziert technischen Möglichkeiten, also dass da einfach ein Wandel stattfindet.
Und da gehört es auch dazu, dass wir Authentizität nicht sagen können. Das ist doch authentisch, oder?
Das ist super authentisch, sind wir sowieso, denke ich.
Aber jetzt mal im Ernst, glauben Sie, dass Adorno Spinkvideos gemacht hätte?
Nee, eben nicht. Außer sie wären eben individuell und würden vielleicht sogar Sie anregen, Herr Hanneboden, da irgendwie zum Augenbrauenpinsel zu greifen.
Ich bin sicher, wenn Theodor Adorno ein Schminkvideo posten würde, morgen würde Jannik Hanneboden sich das sofort anschauen und nachmachen.
Ja, vielleicht.
Genau. Ich denke, aber generell kann man sagen, dass das, was gerade eben auf YouTube passiert, eigentlich super toll ist, was Kulturindustrie angeht, weil es eben diese Diskussion aufdeckt, dass es Kulturmechanismen gibt, die eben von Marktmechanismen dominiert werden. Und eigentlich ist es eine Bereicherung, diese Diskussion gerade auf YouTube.
Die Bereicherung auf YouTube und die Einschätzung von unserer Kulturjournalistin Lisa Meyer. Vielen Dank. Geben Sie auf sich Acht und tschüss.
Au revoir.
You've been to the other side.
The other side. There is no other side.
Wir nehmen uns jetzt wieder die Zeit für einen Ausflug ins Archiv.
Der über die Jahre gesammelten Detektor FM Schätze.
Und graben diesmal im Bereich der Germanistik, die viel unterhaltsamer wird, als man annehmen könnte, wenn sie von einem bekannten Kolumnisten und Autor referiert wird. Wir befinden uns im März 2010 und sind vom Rewind verweht.
Schreiben den 18. März 2010, als der gelernte Korrekturleser und getaufte Zwiebelfischer Bastian Sick Detektor FM für ein Interview beehrt. Sick, der mit bürgerlichem Namen tatsächlich Sick heißt, plauderte in dem vielleicht korrektesten Deutsch, das je durch eine Detektor-Mikrofonmembran gejagt wurde, über seine Arbeitsweise und über Fundstücke verquerer Journalisten. Eine Radioperle zum nebenbei Mitgrinsen für die geneigten Detektor FM-Hörer und eine Gelegenheit für uns, noch einmal über die vielen Sprachverirrungen zu reflektieren, die sich auch in akribisch geschriebene Moderationstexte einschleichen. Denn auch das vielleicht korrekteste Deutsch ist ein brutalst möglichst gesteigerter Superlativismus, würde Bastian Sick an dieser Stelle anmerken.
Also ich habe ein sehr aufgeräumtes Büro mit viel Literatur und es stimmt, ich lese viel Zeitung und wundere mich dann auch immer mal wieder über Dinge. Heute zum Beispiel habe ich etwas gefunden, das fand ich ganz und gar unglaublich, in der Welt. Da war von einem... Genau, in einem Artikel über Tiger Woods ging es um Unfälle beim Golf und da war von einem Caddy die Rede, also einem Golfzubehörträger, der durch einen Fehlschuss eine Hode verloren haben soll. Da dachte ich, was ist denn jetzt in diesen Redakteur gefahren? Also der Hoden, seit wann ist der... Vielleicht dachte er, Hoden ist Plural und die Einzahl ist dann eben eine Hode. Das war nicht, also sowas von absurd, stand aber in der Welt, ne? Also in einer doch renommierten Tageszeitung. Aber heute wird ja gerne gespart, vor allem an Korrekturlesen, was früher noch selbstverständlich war. Jede Zeitung, die etwas auf sich hielt, hat sich eine Schlussredaktion geleistet. Heute kann man die Blätter und Magazine, die so etwas noch haben, an den Fingern einer Hand abzählen.
Jannik, reichen Ihre Finger eigentlich, um abzuzählen, wie viele Schlussredakteure wir hier haben bei der Sendung?
Ja, jetzt tun Sie mal nicht so, Thibaut. Denn in 3 Minuten empfangen wir hier an diesem Mikro Benjamin von Eckertsberg.
Und sprechen über Reißer, Frauenhelden und die Arbeit eines Illustrators.
Aber vorher gehen wir in uns und sammeln unsere Kräfte für das, was hinter dem Zaun liegt.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
Das war Nancy Sinatra, die ihr Lied Bang Bang zu Gehör brachte. Immer dieser inszenierte Hang zur Melancholie zwischendurch. Würde mich wundern, wenn im Studio nicht gerade die Leitungen glühen.
Und dann haben wir auf der anderen Leitung den Tirko. Hallo Tirko. Hoi, hoi, hoi. Tirko?
Guten Abend.
Hi. Du hast aber kein gutes Telefon offenbar, Tirko.
Das Camp ist umzäunt. Und das ist notwendig, denn außerhalb des Zauns lauert eine unbekannte Gefahr. Aggressive Affen, Reißer genannt, dringen immer wieder in das Lager ein, das von den wenigen Bewohnern nur schwerlich bewacht werden kann. Es ist Krieg. Das merkt man auch daran, dass die Jugendlichen immer wieder für den Ernstfall proben müssen. Waffen gibt es für jedermann. Benjamin von Eckertsberg, guten Tag.
Hallo.
Und willkommen auf den Detektorwellen. Ich habe gerade beschrieben, wie es in dem Comic, den Sie im Juni 2014 veröffentlicht haben, hier in Deutschland veröffentlicht haben, zugeht in diesem Camp. Und deswegen wollte ich nochmal gerade fragen, wie ist denn eigentlich der Alltag für die Leute in diesem Camp?
Der Alltag besteht im Grunde darum, darin, sich die Ressourcen gut einzuteilen und neue zu erschaffen. Das Camp ist aber in einer sogenannten Gefahrenzone. Das bedeutet, die versuchen Land zurückzugewinnen von den Reißern, die eigentliche früher dicht besiedelte Gegend entvölkert haben, weil die Leute fliehen mussten oder an Krankheiten und Hunger gestorben sind oder durch die Reißer. Und es gibt nur eine Zugverbindung zu der nächstgrößeren Stadt, die auch noch Felder bestellen kann in größerem Stil und vielleicht auch noch Fabriken hat und solche Dinge. Aber diese kleine Gemeinschaft, die der Hauptort in dem Comic ist, die kann eigentlich nur ein bisschen Gemüse anbauen und solche Sachen. Also die brauchen für Munition, Klamotten, Waffen, Medizin und so weiter, sind die abhängig von der Stadt. Und deshalb geht es eigentlich denen darum, auszuweiten. Also die wollen eigentlich wie ein Vorposten in dem Indianerland eigentlich die Stellung der Menschheit wieder so ein bisschen verfestigen da und sind mit Verstärken der Mauern oder Ausweiten der bestellbaren Felder beschäftigt und müssen sich aber gleichzeitig eben immer selbst schützen.
Sie sind eigentlich komplett überfordert, vielleicht wenn man das so sagen kann, weil es gibt nicht genug Unterstützung für die Sicherung des Zaunes. Es gibt immer wieder Attacken von den Reißern. Und man könnte eigentlich fast sagen, dass die Menschen, die dort leben, in einer Art Strafkolonie leben.
Ja, das mag so scheinen, aber sie werden ja nicht bestraft, sondern das ist auch einer der Konflikte, die die Jugendlichen und die Erwachsenen haben. Die Jugendlichen, die da aufwachsen, die empfinden das so, weil sie eben eingesperrt sind. Aus der Sicht der Erwachsenen sind aber nicht die Erwachsenen diejenigen, die die Jugendlichen einsperren, sondern es ist halt die Gefahr von außen, die dafür sorgt, dass sie drin bleiben müssen. Und die Erwachsenen versuchen, den Jugendlichen Methoden beizubringen, wie man überlebt und wie man sich sinnvoll und effektiv im Sinne der Gemeinschaft verhält. Und das ist eben eigentlich der Grundkonflikt meines Comics, dass Jugendliche im Teenageralter Regeln testen und gerne überschreiten und insgesamt halt alles anzweifeln, was ihnen vor die Nase gesetzt wird als etabliert. Und nicht jeder ist ein Rebell, aber es kommt, glaube ich, im Leben von jedem Jugendlichen eigentlich der Punkt, manche haben das vielleicht auch als erst als Erwachsene, aber wo sie das System, in das sie reingeboren worden sind, eigentlich mal sich angucken und dann entscheiden, finde ich das eigentlich gut oder muss ich dagegen was machen?
Und noch ganz kurz, trotzdem ist es eine Gesellschaft, die eigentlich von den Jugendlichen auch abhängig ist. Weil ohne die Jugendlichen läuft auch in dieser Gesellschaft nichts. Sie sind nicht genug und deswegen haben diese Jugendlichen vielleicht auch so eine Doppelfunktion. Sie sind zum einen die, die ausgebildet werden müssen, aber halt auch die, die jetzt schon eigentlich den Job erledigen müssen.
Ja, das ist ja auch das Problem, wenn man die nächste Generation ausbilden muss. Und in meinem Fall ist es jetzt eben so, dass die dann ab 16 auch Waffen in die Hand bekommen, wenn sie so eine Art Führerschein bestanden haben und das Training durchlaufen haben. Also gibt man eigentlich Leuten Waffen in die Hand, die man normalerweise keine in die Hand geben würde. Aber die Situation erfordert es eben, weil sie früher als in unserer heutigen Gesellschaft eben die Rollen von Erwachsenen auch erfüllen müssen. Und das ist eben gerade das, dass da eine Zeitbomben teilweise dabei sind, die man eigentlich mit Waffen nicht ausstatten soll. Und das sind eben so diese Überkreuzkonflikte zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, aber auch unter den Jugendlichen untereinander und die Erwachsenen untereinander und alle gegen die Reißer. Also das ist so der Dampfkessel, der da mit Hochdruck quasi beheizt wird.
Benjamin von Eckertsberg, ich habe Sie jetzt vor einer guten halben Stunde kennengelernt und ich habe Sie als eher einen entspannten Typ erlebt. Wie kommen Sie dazu, sich so eine düstere Zukunftsvision auszudenken?
Also für mich ist das gar nicht so düster, weil natürlich die Gefahren, wenn man die sich jetzt ernsthaft vorstellt, das ist natürlich düster, aber Gefahren gibt es in der heutigen Welt ja auch und je nachdem, wo man lebt, auch nicht weniger schlimm, im Gegenteil. Also ich empfinde das jetzt gar nicht als so eine enorm krasse Fantasie. Also es gibt ja im postapokalyptischen Genre auch ganz viele andere Beispiele, die vielleicht viel fürchterlicher sind. Worum es mir eigentlich ging, ist eher eben diese Mischung aus einer Atmosphäre eines Feriensommercamps, eines kleinen Dorfes, Jugendliche, die ihre ersten Gefühle ja immer in dem Alter so entdecken und gleichzeitig aber das alles vor dem Hintergrund dieser ständigen Gefahr. Und diese Gefahr, die wollte ich gar nicht so extrem machen jetzt wie Zombies oder so, die so epidemisch sind, dass man eigentlich seines Lebens ohnehin nicht mehr froh wird, wenn man da versucht, dagegen anzukämpfen, sondern ich wollte auch leichtere Momente erzählen, ein bisschen romantische Sachen reinpacken, aber immer, wie gesagt, unter diesem Aspekt, dass jederzeit ein Reißer aus dem Busch springen kann oder eben diese Gesellschaft, diese Mini-Gesellschaft, die ich da in diesem Dorf etabliert habe, dass da immer Druck drauf ist.
Aber Sie meinen, die Gefahr, die wir in diesem Comic sehen, die ist gar nicht so weit weg von unserem echten Leben, von der Gefahr, der wir drei jetzt vielleicht auch ausgesetzt sind?
Ich meine jetzt nicht speziell die Gefahren im Comic, aber die Gefahren der heutigen Welt sind ja allgemein beträchtlich. Zurzeit dreht die ganze Welt ja durch. Also da ist es relativ albern, was bei mir in dem Comic da passiert im Vergleich. Also.
Und in diese Gefahrenwelt kommen zwei Charaktere in Ihrem Comic. Zum einen Zack, zum anderen Archer, sind Brüder. Und am Anfang dachte ich, das ist ja klar, wer der Hauptcharakter von den beiden ist. Das ist ganz klar der Archer. Das ist ein gut gebauter, das ist ein Frauenheld. Der hat lange Haare und gibt sich auch sehr offen. Ist vielleicht eher so der Hollywood-Typ, könnte man sagen. Während sein kleiner Bruder Zack, ja, so ein bisschen noch ja, unter der Herrschaft sagen, des Bruders so ein bisschen versteckt ist. Aber letztendlich kommen wir in dieser Geschichte immer mehr auch zum kleinen Bruder und er macht vielleicht auch die größte Entwicklung in diesem ersten Band von Gung Ho durch. Jetzt frage ich mich, wo ist für Sie sozusagen der Punkt gewesen, zu sagen, das ist dieser Charakter, der mir wichtig ist und der andere ist eigentlich der Nebencharakter?
Das ist eine gute Frage. Also im Prinzip die eigentliche Ursprungsidee war, dass ich zwei Brüder habe, aber der eine Bruder schon das Dorf verlassen hat und eigentlich so eine Art Legende ist, auch für den kleineren Bruder, der dann ins Teenageralter kommt und dass der den dann suchen geht oder so, weil er auch selber Probleme im Camp hat und warum der Bruder weggegangen ist und so. Und das habe ich dann aber verworfen und habe gedacht, ich muss die beide gleichzeitig reinbringen. Ich will, dass die neu ankommen. Ich will nicht, dass die da schon länger leben, weil es so einfacher ist für mich, die ganzen Regeln zu erklären, als wenn die Leute, die alle da schon wohnen, sich alle kennen, die ganzen Regeln kennen, die reden da nicht so viel drüber. Und ich muss aber den Leser ja irgendwie einführen. Und insofern habe ich halt mir dieses Brüderpaar überlegt, dass der Reifere von beiden ist der Jüngere eigentlich. Der Ältere ist eigentlich ein Idiot. wenn man so will. Der hat zwar einen gewissen Straßenköter-Charme dass er so gut aussieht, das ist eigentlich auch eher dem Zeichner zu verdanken. Den hatte ich mir gar nicht so gut aussehend vorgestellt. Ich hatte ihn eher als jemanden vorgestellt, der mit Kraft seines Charmes oder mit seinem Großmaul arbeitet und durchaus auch Freunde finden kann. Aber eigentlich ist das ein fröhlicher Schmarotzer in der Gesellschaft, die dort herrscht. Ob er das bleibt oder wie er sich so entwickelt, das kann man ja noch abwarten. Aber der Junge ist auf jeden Fall der etwas Reifere, der eigentlich immer von dem anderen eher mitgezogen wird in die Schwierigkeiten und aus Loyalität zu ihm hält, was natürlich auch noch getestet wird dann im Laufe der Geschichte.
Zur Ästhetik kommen wir noch, warum gerade der Ältere so gut aussieht. Aber jetzt haben wir eigentlich in dieser Funktion des Älteren schon irgendwie auch als Leser was, weil er beschreibt uns ein bisschen darüber, wie es eigentlich im Leben der Frauen in dem Camp zugeht. Und weil auch er die Brücke schlägt und sehr interessiert ist am weiblichen Geschlecht. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass in diesem Camp ja eigentlich, am Anfang wird beschrieben im Comic, das spielt irgendwo in Europa. Und in diesem Europa gibt es eigentlich keine Währung mehr. Es gibt nur drei Währungen. Es gibt zum einen die Kleider, die sozusagen einen Wert haben. Es gibt Drogen, ganz offensichtlich. Und es gibt eben körperliche Dienste. Und in so einer Welt verlieren meiner Meinung nach auch nur die Frauen. Wie kommt es, dass ist es vielleicht auch symptomatisch kann man eine Parallele ziehen in unsere Gesellschaft? Glauben Sie, dass vielleicht Währung auch sowas, vielleicht ein schwächeres Geschlecht schützen könnte, ohne zu sagen, dass es ein schwächeres Geschlecht ist?
Also ich glaube, dass Jungs, und also wenn man jetzt von Jugendlichen und Kindern redet, sind Jungs auch vor Vergewaltigung oder sexueller Dienstbarkeit nicht sicher. Also ich würde das gar nicht nur so auf Frauen münzen. Aber natürlich ist es schon so, dass in Extremsituationen, ob das jetzt Krieg ist oder irgendwelche Situationen, wo Männer ihre machen können, was sie wollen, dass natürlich das schwächere Geschlecht einer extremen Gefahr ausgesetzt ist, glaube ich schon. Weil dann tatsächlich das Recht des Stärkeren halt gilt. Und aber darum ging es mir jetzt dabei gar nicht so sehr eigentlich. Oder sagen wir mal so, man macht manche Dinge ja bewusst und andere unbewusst beim Schreiben und das schwingt dann so mit. Mir ging es eigentlich schon jetzt einfach an der Figur von der Celine, von der du jetzt wahrscheinlich gesprochen hast, ein Mädchen, was sich prostituiert für ihre Sucht. Also sie wird nicht vergewaltigt, sondern sie macht freiwillig mit, um ihre Sucht quasi damit
und sie
zu
wird
ermöglichen.
Dazu durch die Umstände vielleicht gezwungen.
Naja, Prostitution ist ja nicht immer nur erzwungen. Das kann so sein. Es gibt Zwangsprostitution, aber es gibt auch Leute, die sich freiwillig dafür entscheiden, weil sie keine andere Möglichkeit sehen, an das, was sie brauchen, ranzukommen. Und derjenige, bei dem sie sich prostituiert, ist halt der Verwaltungsbeamte, der halt Zugang zu den Medikamenten hat. Und da ging es eigentlich darum, dann eben auch zu zeigen, dass die Erwachsenen auch immer ihre eigene Suppe kochen, korrupt sind und ihre Positionen ausnutzen und gleichzeitig aber versuchen, den Jugendlichen zu erklären, was sie zu tun und zu lassen haben. Das ist natürlich in jeder Gesellschaft schon immer ein Problem gewesen, dass es immer diese Doppelmoral gibt und die dann auch dazu führt, dass Jugendliche sich eben oft auch abwenden von der etablierten Ordnung und neue Wege suchen, entweder destruktiv und manche auch konstruktiv.
Also wir sehen hier trotzdem eine Welt, in der es viele Probleme gibt. Ob es jetzt mehr gewollt ist von Ihnen oder nicht. Und diese Welt ist aber dann in der Ästhetik, jetzt kommen wir zur Ästhetik, doch, wie ich finde, relativ farbenfroh. Also es ist kein Schwarz-Weiß-Comic, sondern es gibt eine gewisse Farbenwelt. Wie viel Einfluss hatten Sie darauf?
Also ich habe schon einen gewissen Einfluss darauf, weil ich bin ja selber auch Zeichner und beim Schreiben denke ich auch sehr visuell. Das heißt, ich habe schon eigentlich die ganzen Szenen im Kopf wie ein Film. Und der Zeichner, Thomas von Kummern, das ist ein alter Freund von mir. Wir haben auch schon andere Dinge zusammen gemacht. Eine seiner großen Stärken ist die Farbe, finde ich. Und wir hatten einfach Lust, diesmal was Moderneres zu machen. Wir hatten davor so mittelalterliche Comics gemacht als Thema. Und was mir beim Schreiben von Gang Ho wichtig war, da hat auch der Song vorhin ganz gut dazu gepasst, dieses Bang Bang von Nancy Sinatra. Es ist so eine Atmosphäre von Sonnenschein, man fährt durch goldene Kornfelder, der Wind bläst in die Nase, blauer Himmel, und man hört aber einen schwermütigen, düsteren Song dazu. Also das passt für mich besser zusammen, als dann auf so eine Atmosphäre eben noch einen fröhlichen Mitklatsch-Song zu machen. Und das finde ich auch eben im Visuellen jetzt bei dem Comic so, dass mir das eigentlich ganz gut gefällt, dass wir eigentlich eine ästhetische Welt haben, wo man vielleicht sogar gerne selber mal wohnen würde. Also auch für Jugendliche, die sich eigentlich in diese Welt auch so ein bisschen reinträumen können und den Gefahrenkitzel und diese ganzen Sachen eben da mitmachen, ohne so abstoßend zu sein wie grüne, dreckige Flüsse, brauner Himmel und alles ist atomverseucht. Und dann noch eins draufzusetzen mit den menschlichen Konflikten, die sich gegenseitig vielleicht kannibalisch da irgendwie auffressen. Das war jetzt eben einfach nicht die Richtung, die ich da einschlagen wollte. Und, ja.
Sie beschreiben die schönen Kornfelder, wo man gerne wohnen möchte. Wir haben auch über die Gefahr gesprochen und über die Reise. Aber die Reise haben wir noch gar nicht beschrieben. Das ist genau wie im Comic. Da werden die auch ganz lange nicht gezeigt, sondern man sieht nur die relativ friedliche Umgebung, wenn man von den Waffen mal absieht, die alle Leute tragen praktisch. Ich bitte Sie jetzt nicht darum, uns die Reißer zu beschreiben, aber sagen Sie uns doch, warum zeigen Sie die Reißer erst so spät?
Also das ist eben der erste Band von fünfen, also ist insgesamt eine 400-Seiten-Geschichte in jeweils 80 Seitenbänden, und ich muss mir halt Zeit nehmen, weil es relativ viele Figuren sind, die da eingeführt werden, und es ist also viel Exposition nötig. Und das funktioniert meiner Meinung nach besser, wenn eine Spannung aufrechterhalten wird. Das heißt, wenn ich immer Leute sehe, die Waffen haben, sich aber sonst vollkommen normal verhalten, dann frage ich mich ja schon immer, warum haben die Waffen oder wieso ist die Mauer da hinten, was soll die da hochposten? Und weil es aber relativ selbstverständlich immer so im Hintergrund nur so visuell aufbereitet wird oder eben so konkrete Anweisungen, wenn die Sirene losgeht, was macht ihr dann? Man fragt sich die ganze Zeit, ja, warum geht denn die Sirene los? Und dann sind, glaube ich, diese Art von Erklärungsdialoge einfach spannender als wenn man das alles von Anfang an mit einer knackigen Szene die Reißer einführt, wie sie irgendwelche Leute umbringen, und dann ist es klar und dann muss man erst anfangen, die ganzen Figuren einzuführen. Also ist eigentlich ein erzählerischer Trick, wenn man so will.
Mhm. Und in diesem ganzen Wust an Gefahren und Problemen gibt es aber dennoch irgendwie auch Zeichen und Symbole der Hoffnung. Für mich ganz klar der Gedächtnisbaum. Sehr schöne Metapher eigentlich, also ein Baum, der im Camp steht, wo eine Zeichnerin Porträts der Neuankömmlinge zeichnet und eben an den Baum heftet, für den Moment, in dem sie noch leben. Das heißt, ist das richtig beschrieben?
Nee, das ist falsch rum beschrieben.
Dann lasse ich mich gerne korrigieren.
Also sie zeichnet diese Porträts, die werden aber erst an den Baum gehängt, wenn die Leute
richtig tot
sind. Genau. Also bis dahin sind sie quasi in der Schublade und werden dann zum Gedächtnis an den Baum gehängt.
Genau. Ja. Aber letztendlich diese Idee des Erinnerns am Baum, weil wird eigentlich schon vorgegeben, hat Thibaut vorhin erläutert, weil letztendlich man schon davon ausgehen muss, dass früher oder später der Tod eintrifft, und dann doch lieber noch schnell die Skizze vorher. Vielleicht auch eine schöne Metapher, oder? Als Illustrator.
Ja, man versucht ja immer Dinge zu visualisieren für Comic oder für Film oder solche visuellen Medien. Und man kann natürlich auch einen Grabstein nehmen oder so, aber mir hat halt gefallen, dass die Idee, die haben keine Fotoentwicklungslabors da zur Verfügung, auch das Handy funktioniert nicht mehr so mit Internetverbindung und Fotos machen und mal kurz hochladen. Also was macht man, wenn man trotzdem eine Kultur des Erinnerns aufrechterhalten möchte, weil ich glaube, das ist in solchen Gemeinschaften schon wichtig als positive Strömung, dass man dem Leben einen Wert zumisst und nicht sagt, ist eh wurscht, morgen bin ich hin, ich Erde drüber und vergessen. Also insofern fand ich das eben eine gute visuelle Darstellung von den positiven Strömungen. Und es ist auch etwas, was ich später gut verwenden kann, noch in der Geschichte. Also dieser Baum, der kommt immer wieder mal vor und der hilft einem auch dabei, erzählerisch Dinge zu betonen.
Mhm. Aber preist dieses, die Leute kommen in diesen Camp, in dieses Camp an, werden direkt gezeichnet für den Fall, dass sie später sterben. Das ist eine Form, da bin ich bei Ihnen, ihnen ihrem Leben Wert zuzumessen, aber es ist gleichzeitig ein Einpreisen ihres Todes. Der steht eigentlich schon unmittelbar bevor.
Also es ist ja tatsächlich so, dass die Leute sich da ja sehr bewusst sind, was da immer passieren kann. Jugendliche aber auch dazu neigen, das auszublenden. Die denken ja, sie sind unsterblich oft. also nicht immer und alle, aber so als Grundtendenz, glaube ich, kann man sagen, dass das eine Weile dauert, bis man die eigene Sterblichkeit etwas intensiver wahrnimmt. Und insofern ist es schon im Camp auch so ein Brauch, der sicherlich auch dazu dient, den Leuten also zu sagen, ihr müsst wachsam bleiben und nicht leichtsinnig werden.
Der Comic Gung Ho erschien im Juni 2014. Wir warten eigentlich schon auf die Fortsetzung. Jetzt, wo wir, Thibaut und ich, den Comic gelesen haben und werden auf jeden Fall alle 5 Bände verschlingen, nicht wahr?
Wann kommt sie raus, die Fortsetzung?
Also auf Deutsch vermutlich im Sommer 2015, auf Französisch schon Ende Januar. Also der Comic ist eigentlich für den französischen Markt gemacht und die deutsche Lizenz ist ein Reimport sozusagen.
Dann bleibt uns sozusagen vielen Dank, dass Sie hier waren und geben Sie auf sich Acht.
Dankeschön. Schön, hier gewesen zu sein.
Tschüss.
Vance Joy, der sein Lied Riptide zu Gehör brachte. Und während Sie das Lied gehört haben, konnte hoffentlich auch Tirkos Telefonproblem behoben werden.
Ja, Tirko. Hilf mich. Ich glaube, dein Telefon hat die besten Tage hinter sich.
Schade. Nein.
Kurz vor Sendeschluss, Thibaut. Es ist allerhöchste Zeit.
Für einen Seitensprung in die Kulturgeschichte.
Der Rubrik von Manuel Fritsch. Der für uns Anekdoten über Personen der Zeitgeschichte zusammenträgt. Personen, die Lust auf ein kurzes Abenteuer hatten. Eine Rubrik voll von untreuen Arbeitnehmern. Heute auf dem Lehrplan Hollywood und die Politik. Eine On-Off-Beziehung in 3 Akten. Wir bitten um Ruhe.
Ich meine, aus vielen Gründen ist die Situation außer Kontrolle geraten. Ich war aufgewühlt, hatte getrunken und das Unwetter...
Nach Gründen zu suchen.
Das mache ich auch gar nicht. Ein Augenblick der Leidenschaft, aber wir sind doch beide an andere gebunden.
Adiop.
Wer hat die Macht in den Vereinigten Staaten? Die Wall Street oder lenkt uns nicht eher die Traumfabrik Hollywood? Bei Verschwörungstheoretikern ist diese Frage umstritten. Wir wollen sie hier auch keineswegs endgültig lösen. Das halbe Internet würde seine Daseinsberechtigung verlieren. Aber einen kleinen Beitrag zur Diskussion können wir leisten. Wenn man schon zum 20. Mal die Welt vor dem Bösen gerettet hat, ist es nur verständlich, wenn die eine oder andere Synapse sich Chefs verbindet und plötzlich der unbezwingbare Wunsch aufkommt, Politiker zu werden. Vielleicht, so die Hoffnung, wird man als solcher sogar von noch mehr Menschen gesehen als im Kino. Nun ist man in Kalifornien traditionell eher offen für Neues und so ist es doch ganz nett, dem Ex-Terminator eine gouvernorale Spielwiese zu bieten. Wer aber ein gestandener Held ist, dem reicht ein simpler kalifornischer Gouverneursposten lange nicht. Dem steht der Sinn nach Größerem. An dem großen Sprung nach Washington ist der Terminator dann doch gescheitert. Und die Türen des Weißen Hauses blieben ihm verschlossen, sodass seine politische Karriere letztlich ein Seitensprung geblieben ist und er nun wieder auf die Leinwand gebannt ist. Sein historisches Vorbild aber hatte es damals geschafft. Als Schauspieler eher Mittelmaß, liebevoll James Stewart für arme Leute genannt, stieg Ronald Reagan in den 60er Jahren für die Republikaner in die Politik ein. Ganz wie 40 Jahre später der Schwarzenegger machte er einen Umweg über das kalifornische Gouverneursamt, um schließlich der Schauspielerei ganz untreu zu werden und sich 1980 zum Präsidenten der Vereinigten Staaten wählen zu lassen. Eigentlich könnten wir hier schon aufhören. Zwei mehr oder weniger erfolgreiche Schauspieler, die glauben, die Helden, die sie immer gemimt haben, auch wirklich zu sein, die Gouverneur werden und sich, mehr oder weniger erfolgreich um das Amt des Präsidenten bemühen. Eine hübsche Ausbeute für den Abend. Doch bringt das liberale Hollywood nicht nur republikanische Gouverneure hervor und konservative Präsidenten ins Oval Office. Was wäre ein guter Hollywood-Streifen schließlich ohne einen Gegenspieler? Ein weiterer Seitensprung half 1961 einem Demokraten ins Weiße Haus. Diesmal aber führte Hollywood Regie statt zu Schauspielern. Der Regisseur Arthur Penn beriet den demokratischen Kandidaten John F. Kennedy für sein Fernsehduell mit Richard Nixon. Prompt gewann Kennedy die Wahl.
Merci, Manuel. So, das war alles für heute. Wir sind am Ende dieses Ausflugs auf The Other Side. Bleibt uns noch Danke zu sagen an Moritz Hartmann, unserer Station Voice, an das Radio Feuerwerk für die Gastfreundschaft, denn auch diese Folge konnten wir in ihrem Studio aufzeichnen. Die Sendung, Thibaut?
Gibt es natürlich zum Nachhören auf detektor.fm.
Aha, geben Sie auf sich Acht. Salut et fraternité. Und bis dahin gilt eine einzige Maxime. Niemals, niemals locker lassen. Ciao.
Können wir nochmal? Ist das live gewesen jetzt gerade? Nein, okay, Entschuldigung. Ist möglich, oder? War nicht live. Okay, gut. Okay, also.